Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite zu unserem heutigen Podcast wieder Rechtsanwalt Steffen Pasler von den ETL Rechtsanwälten. Guten Morgen, Steffen.
Morgen, Dietrich.
Ja, lass uns mal wieder reinstarten. Wir haben ja eine ganze Menge aktuelle Sachen dabei. Und ich habe was vom Bundesfinanzministerium mitgebracht. Die haben am 19.05. ihren Referentenentwurf für ein Jahressteuergesetz 2026 mal auf den Markt geschmissen. Das wird jetzt nicht so der Riesenwurf sein, der unser Steuerrecht komplett umwälzt. Es wird wie immer eher so einzelne punktuelle Änderungen geben. Was mir aber jetzt erstmal so aufgefallen ist und was uns dann vielleicht alle berühren wird, ist einmal die Anpassung des Zinssatzes für die Vollverzinsung nach § 233a AO. Die steht im Augenblick bei 0,15% pro Monat. Die soll auf 0,3% pro Monat erhöht werden. Also da gibt es eine Verdoppelung. Das Ganze wird damit begründet und das stimmt ja auch so ein bisschen, dass sich die Zinsen am Markt ja auch erhöht hätten und dass es dann jetzt eben marktgerechte Zinsen geben soll. Darüber hinaus, was ja immer wieder ein Thema ist, wenn Grundstücke verkauft werden, wie teilt sich denn jetzt eigentlich der entsprechende Kaufpreis auf Gebäude und Grund und Boden auf? Da galt bisher, das, was ich im Kaufvertrag aufnehme, das hat dann primäre Wirkung und danach gibt es dann irgendwelche Tools vom BMF, die man anwenden könnte. Dass die Regelung im Kaufvertrag erstmal vorzuziehen ist, das soll weiterhin gelten. Wenn es da aber nichts gibt oder das nicht angemessen ist, dann soll praktisch die Aufteilung des BMF jetzt in das Gesetz mit aufgenommen werden. Also da schon mal ganz spannend. Da gibt es jetzt auf jeden Fall eine neue gesetzliche Regelung. Und als letztes, was für mich nochmal ein Highlight ist, umsatzsteuerliche Organschaft, die entsteht im Augenblick dann, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Und das kann einfach mal unterjährig irgendwann passieren, ohne dass man es so richtig merkt. Jetzt ist geplant, dass es ein Antragserfordernis geben soll, damit diese umsatzsteuerliche Organschaft dann tatsächlich entsteht. Und das finde ich gerade aus so Praktikersicht eine sehr schöne Sache. Und die sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall aufgenommen werden, damit dann auch die Steuerpflichtigen Rechtssicherheit haben. Wann habe ich denn eine umsatzsteuerliche Organschaft und wann nicht? Naja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, erstmal Referentenentwurf. Da wissen Sie ja wahrscheinlich auch, das ist jetzt noch ein langer Weg, bis das Ganze echtes Gesetz wird. Wir werden Sie hier auf dem Laufenden halten. Tja, ansonsten auf dem Laufenden halten, da hast du uns ja auch noch was mitgebracht, Steffen.
Ja, genau. Vor einiger Zeit hatten wir das schon mal angesprochen. Die VWGO, also die Verwaltungsgerichtsordnung, wird geändert. Da sind eine ganze Reihe von Änderungen vorgesehen. Ich habe mal zwei mitgebracht. Einmal soll zukünftig der Widerspruch per E-Mail möglich sein, wenn die Behörden einen solchen Zugang ausdrücklich eröffnen. Mal unter uns, in der Praxis ist das tatsächlich schon so, dass viele Behörden den Widerspruch per E-Mail akzeptieren. Das soll jetzt also auch rechtlich fundiert werden. Und aus meiner Sicht eine ganz wirksame Änderung. Die Verwaltungsgerichte sollen bei offensichtlich aussichtslosen Verfahren oder querulatorischen Klagen berechtigt sein, einen Gerichtskostenvorschuss zu verlangen. Ich gehe mal davon aus, dass die Verwaltungsgerichte von einer solchen Möglichkeit wirklich Gebrauch machen werden und dann, so hoffe ich, die Klageflut vor den Verwaltungsgerichten damit eindämmen können.
Ja, das klingt ja nach ganz sinnvollen Ideen. Schauen wir mal, ob das kommt. Ich denke mal, auch da wirst du uns auf dem Laufenden halten.
Natürlich.
Muss ja auch jetzt erstmal wieder einmal durch einen kompletten parlamentarischen Salat durch. Ja, was haben wir noch an Neuerungen? Im Bundesrat ist jetzt ein Gesetz zur Modernisierung des Städtebau- und Raumordnungsrechts auf den Weg gebracht worden. Aus meiner Sicht auch sehr sinnvoll. Wir wissen ja, das ist im Augenblick nicht so ganz einfach zu bauen. Die Anforderungen sind hoch. Das Ganze ist sehr kompliziert und man muss vieles einhalten und hindert dann oft, dass dann eben Wohnraum entsteht. Das ist natürlich auch ein soziales Thema, dass wir nicht genug Wohnraum haben und auch vor allem bezahlbaren Wohnraum. Dem wir sich jetzt dieses Gesetz dann widmen, hoffen wir mal, dass das dann auch erstens durchgeht und zweitens dann die gewünschten Folgen hat. Nächster Punkt von mir. Bundesfinanzministerium hat ein neues Schreiben am 21.05. auf den Weg gebracht. Da geht es um die Umsatzsteuerbefreiung für ästhetische Operationen und ästhetische Behandlungen nach § 4 Nummer 14 Umsatzsteuergesetz. Worum geht's? Ästhetische Behandlungen sind eigentlich nicht medizinisch indiziert, heißt, da fällt ganz normal Umsatzsteuer drauf an. Das Ganze ist nicht umsatzsteuerbefreit. So, jetzt gab es schon vor langer, langer Zeit ein BfH-Urteil, das gesagt hat, naja, man muss vielleicht dann doch nochmal genauer hingucken. Und dem hat sich jetzt das BMF mal endlich angenommen. Denn es kann ja sein, dass ich nach einem Unfall, einer schweren Verletzung, wegen einer Krankheit dann doch irgendwelche, sagen wir mal, Entstellungen habe, die dann ästhetisch behandelt werden sollten, wo es vielleicht keine medizinische Indikation gibt, die aber eben dann doch behandelt werden sollten. Und da hat jetzt das BMF sich der Ansicht des BfH angeschlossen und dann eben auch gesagt, in diesen Fällen und wenn das Ganze gut durch einen Arzt aufgezeichnet ist, dann soll es auch eine Umsatzsteuerbefreiung für die entsprechenden ästhetischen Behandlungen und Operationen geben.
Ja, Zeitenwende im Strafrecht. Es geht um die Nachfragestrafbarkeit, also ein Thema, was in der Vergangenheit immer unter freier Strafbarkeit bei sexueller Ausbeutung diskutiert worden ist. Also ein Thema, was wahrscheinlich die allermeisten von uns nicht berührt, aber diese Nachfragestrafbarkeit soll ausgeweitet werden, auch auf Fälle, wo Personen Opfer von Menschenhandel werden. Gerade in der Baubranche haben wir solche Fälle relativ häufig, dass Leute aus Osteuropa oder weiterem Ausland nach Deutschland geschafft werden, hier unter menschenunwürdigen Bedingungen zu Hungerlöhnen arbeiten müssen. Also hier sollen auch die Auftraggeber solcher Bauleistungen bestraft werden können, wenn sie denn um diese Bedingungen wissen. Also das ist eine ganz neue Entwicklung im Strafrecht. Bin ich auch gespannt, wie das konkret umgesetzt wird. Aber ja, das Strafrecht wird moderner und wir werden sehen, ob das irgendwann mal ein scharfes Schwert wird.
Ja, die Idee ist gut, ne? Das, was du schon angedeutet hast, wie sich das dann in der Praxis darstellt, das ist natürlich dann wieder schwierig. Ja, ja, kommen wir mal zu den aktuellen Urteilen. Da habe ich was aus dem Zivilrecht mitgebracht. Das richtet sich jetzt an alle, vor allem Vermieter. Hier ging es um Wärmelieferungskosten und ob die als Betriebskosten auf den Mieter umgelegt werden können, ja oder nein. Das geht normalerweise, selbst wenn sich der Mieter bisher um die Wärmelieferung gekümmert hat und das Ganze schon Betriebskosten waren. Da kann ich nach 556c BGB jetzt diese umgestellten Wärmelieferungen dann eben auch entsprechend auf den Mieter wieder als Betriebskosten dann umlegen. Hier war aber der Spezialfall, die Mieter hatten sich selbst um ihre Heizung gekümmert und haben dann auch selbst bisher die Kosten getragen, ohne dass es Betriebskosten waren. Und da hat der BGH gesagt, nee, also jetzt kannst du nicht plötzlich das Ganze dann über 556c BGB als Betriebskosten auf die armen Mieter dann eben entsprechend umlegen. Da müssen wir dann eben entsprechend nochmal genauer gucken, ob das geht oder nicht. Und wie gesagt, der BGH meint, aus seiner Sicht geht das nicht. Das ist das Urteil, die Urteile des BGH vom 20. Mai 2026, Aktenzeichen römisch 8 ZR 46 aus 25 sowie römisch 8 ZR 47 aus 25. Als nächstes habe ich ein Urteil mal wieder zu den Corona-Hilfen mitgebracht. Hier ging es um die Überbrückungshilfe 3. Und bei der Überbrückungshilfe 3 war es so, dass die FAQs vorsahen, dass gerade wenn ich eine Gesellschaft bin, die die Überbrückungshilfe 3 beantragt hat, dass die Gesellschaft bis spätestens 31.10.2020 gegründet sein musste. Und hier war immer die Frage, was heißt denn gegründet? Reicht es, wenn ich zum Notar gehe und dann entsprechend da die Gründung vollziehe oder dann erst mit Handelsregistereintragung? Hier kam es dann tatsächlich darauf an, weil vor dem 31.10.2020 war man bei Notar. Eingetragen wurde die Gesellschaft aber erst nach dem 31.10.2020. Und hier hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim entschieden, dass es auf die Handelsregistereintragung ankommen würde. Aus seiner Sicht ist der Notartermin dann doch zu unbestimmt. Ich muss ja erstmal noch Geld einzahlen und kann alles noch ein bisschen dauern. War hier tatsächlich auch so. Also hier gab es 3 Monate Unterschied zwischen Notartermin und entsprechender Handelsregistereintragung, sodass aus Sicht des VGH Mannheim eben die Handelsregistereintragung dann die Gründung ist und damit war man hier eh zu spät. Darüber hinaus hat der VGH Mannheim mal gesagt, naja, weiteres Argument, dass hier die Überbrückungshilfe 3 nicht gewährt ist, ist, dass ich ja auch gucken muss, bin ich denn überhaupt förderungsberechtigt gewesen? Und in welcher Höhe? Und wenn ich gerade erst gegründet war, dann habe ich ja noch keine Umsätze gehabt, die irgendwie als Referenzumsätze hätten gelten können. Da wurde in den FAQs dann zugestanden, okay, wenn man den steuerlichen Erfassungsbogen beim Finanzamt einreicht, da gebe ich ja auch schon Umsätze an, dass man darauf abstellen kann. Das gilt aber nur aus Sicht der Richter für die entsprechende Beantragung der Überbrückungshilfe 3, als auch den ersten Zwischenbescheid der Behörde. Dann am Ende am Schlussbescheid, da muss man aber genau hingucken. Und wenn ich dann eben keine Referenzumsätze hatte, und das ist dann eben bei neu gegründeten Gesellschaften meistens so, dann gibt es auch keine Corona-Hilfen. Grund dafür, ich will neu gegründeten Gesellschaften, die bisher noch gar nichts gemacht haben, dann auch kein Geld hinterher schmeißen. Ich will denen jetzt nicht die Gründung finanzieren, sondern es soll ja um echte Ausfälle von Umsätzen gehen, die dann irgendwie über die Überbrückungshilfen dann ja, refinanziert werden sollten. Die gab es hier nicht. Also von daher gibt es in solchen Fällen kein Geld. Das ist das Urteil des VGH Mannheim vom 20. April 2026 gewesen. Aktenzeichen 14 S811 aus 25. Ja, und dann ein letztes Urteil von meiner Seite, diesmal jetzt steuerlich. Da ging es um einen Verkauf eines Unternehmens. Da wurden die Anteile verkauft, ein Share Deal. So, dafür kriege ich normalerweise einen Kaufpreis für die Anteile. Was aber häufig in der Praxis auch vereinbart wird, sind noch weiterführende Geschäftsführervergütungen für die ehemaligen Geschäftsführer. Warum? Naja, die sollen ja das Unternehmen überleiten, dass ich dann eben weiß, ne, wie das Ganze abläuft und so. Und dann sollen die eben noch ein, zwei, drei Jahre mit dabei bleiben. Und dafür kriegen die halt auch Geld. So, wie ist dieses Geld dann aus steuerlicher Sicht zu qualifizieren? Die Finanzverwaltung nimmt hier gerne Einkünfte aus unselbstständiger Tätigkeit, § 19 ESTG, die dann eben voll Lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig sind. Hier sagt der BFH aber, naja, gibt es denn nicht auch eine deutliche Nähe dieser Geschäftsführergehälter zu dem eigentlichen Verkauf? Weil wirtschaftlich geht es den Käufern dann noch darum, dass das Unternehmen bekommt und dass es ordentlich übergeleitet wird. Also Teil des Kaufpreises ist doch eigentlich auch diese laufende Lohnzahlung an die Geschäftsführer, sodass der BFH dahin tendiert, dass das Ganze dann Einkünfte aus § 17 ESTG sind, die dann eben dem Teileinkünfteverfahren unterliegen und nicht sozialversicherungspflichtig wären. Also spannende Frage, fand der BFH auch und der hat jetzt das Ganze nochmal zurückgegeben an das Finanzgericht, dass das nochmal genau ermitteln möge. Hat es denn eher eine Nähe zum Lohn oder hat es eher eine Nähe zum eigentlichen Verkauf der Gesellschaft? Also da muss das FG nochmal ran, aber wie gesagt, Tendenz des BFH eher Einkünfte aus § 17 ESTG. Das ist das Urteil des BFH vom 3. März 2026, Aktenzeichen römisch 9 R. 1 aus 25. Und jetzt nochmal rüber zu dir, Steffen.
Ja, das Bundesarbeitsgericht hat sich mit dem Sachbezug zu befassen. Wir wissen, Sachbezug ist möglich, ist zulässig, wenn der pfändungsfreie Betrag, den der Arbeitnehmer in bar zu bekommen hat, nicht tangiert wird. Schwierig wird es, wenn diese Pfändungsgrenze überschritten wird. Wir hatten hier einen Fall, wo ein Arbeitnehmer verheiratet war oder ist mit mehreren Kindern, so dass der pfändungsfreie Betrag relativ hoch war. Ihm war ein Auto, ein Dienstwagen zur privaten Nutzung überlassen worden. Und der Wert dieses Sachbezuges hat die Pfändungsfreigrenze überschritten. Der gute Mann hat dann gegen seinen Arbeitgeber geklagt auf Zahlung der Differenz zwischen der Pfändungsfreigrenze und der Überschreitung. Das hat er dann am Ende auch bekommen und das Bundesarbeitsgericht hat ihm aber mitgegeben, er hätte noch viel mehr bekommen, weil dieser Sachbezug ist unteilbar. Das heißt, immer dann, wenn die pfändungsfreie Grenze überschritten wird durch die Gewährung eines Dienstwagens für private Zwecke, dann ist der gesamte Sachbezugswert noch in bar zu entrichten, weil Verbotsgesetz, Paragraph 134 BGB, also der Verstoß gegen Paragraph 109, 107 Gewerbeordnung, führt eben dazu, dass der gesamte Sachbezug dann nicht erfüllt ist durch die Gestellung des PKW und dann in bar komplett zu bezahlen ist. Also Augen auf, immer dann, wenn es um Sachbezüge geht, insbesondere bei der Gestellung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung, immer die Pfändungsfreigrenze beachten. Ansonsten bezahlt man quasi zweimal. Das ist das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 25. März 2026 zum Aktenzeichen 5 AZR 38 aus 25. Dann habe ich noch ein Urteil mitgebracht vom OLG Schleswig-Holstein. Das fand ich sehr bemerkenswert. Es geht um die Gewährung eines Privatdarlehens. Wir wissen alle, dass dort die Rechtsprechung nicht greift, die für institutionelle Geldverleiher gilt, was die Sittenwidrigkeit der Zinsforderungen angeht. Also das kann man nicht einfach so eins zu eins in den privaten Bereich übertragen. Hier hatten wir aber einen Fall, der Beklagte hatte dem Kläger 30.000 Euro geliehen und wollte dafür 5.000 Euro Zinsen im Monat. Kurz im Kopf überschlagen ergibt das einen Zinssatz von 200%. Da hat also die Rechtsprechung oder hat das Gericht gesagt, auch wenn das hier der Privatbereich ist, da können wir nicht mitmachen. Das ist also definitiv auch in privaten Verhältnissen sittenwidrig und hat dem Beklagten dann ins Stammbuch geschrieben, du kriegst gar keine Zinsen, weil es eine geltungserhaltende Reduktion hier nicht gibt. Also die ganzen gezahlten Zinsen in Höhe von 5.000 Euro pro Monat konnte der Kläger zurückverlangen. Ja, so viel von mir. Das war das Urteil des OLG Schleswig-Holstein. Das heißt gar kein Urteil, sondern einen Beschluss vom 8. Mai 2026 zum Aktenzeichen 7U1 aus 26.
Ja, vielen Dank, lieber Steffen. Das war ja auch wieder sehr spannend. Ja, das war's dann für diese Woche und dann hören wir uns auch schon wieder nächste Woche.
Dann bis nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.